Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu VOI, dem Blindenfußball-Podcast. Ich möchte, glaube ich, meine Hände nicht ins Feuer legen. Ich kann mir vorstellen, dass es der erste Podcast ist, der nur über Blindenfußball handelt. Und das soll auch in naher Zukunft so sein. Ich möchte mit tollen Gästen über den Blindenfußball-Sport reden. In den kommenden Wochen und Monaten steht ja einiges bevor. Die Blindenfußball-Bundesliga startet am 11. Mai in Stolberg auf dem Kaiserplatz. Und nur wenige Wochen später dann der Startschuss für die Europameisterschaft in der italienischen Hauptstadt in Rom. Und mit wem kann ich das besser starten, diese Podcast-Reihe, als mit Hasan Çalıkalp von Borussia Dortmund, Spieler und Teammanager. Hallo Hasan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo.
Ja, nicht mehr lange bis zum Start. Ich hatte es eben gerade erwähnt. Wie ist die Stimmung bei euch im Team?
Och, die ist soweit ganz gut. Ja, wir freuen uns alle auf den Ligastart und sind auch gespannt, wie die Spiele jetzt laufen werden, sind neugierig, wie wir mit dem Modus zurechtkommen. Und ja, letztendlich sind wir parat für den Ligastart.
Du hast den Modus angesprochen, über den wir im weiteren Verlauf nochmal sprechen werden. Mit Jonas Fuhrmann und Jörg Fetzer hattet ihr ja prominente Neuzugänge in der vergangenen Saison. Am Ende stand nur Platz 5 zu Buche. Wie fällt dein Fazit aus? Habt ihr euch ein bisschen zu viel vorgenommen? Ja.
Möglicherweise, aber ich glaube, wenn man uns im Laufe der Saison spielen hat sehen, dann konnte man schon feststellen, dass wir durchaus von der Spielanlage, von den Fähigkeiten her auch mindestens einen Platz hätten höher spielen können. Es war die Problematik, dass wir uns nicht alle einspielen konnten. Wir hatten letztes Jahr keine Vorbereitungsspiele, anders als in diesem Jahr. Und so, dass wir die Liga im Grunde schon auch als Training nutzen mussten, um uns aufeinander einzustellen. Und im Laufe der Ligaspiele wurde es ja auch deutlich besser, wie nicht zuletzt auch ein Ergebnis, wie gegen Stuttgart dann auch gezeigt hat, dass wir da 0-0 geholt haben. Ja, das ist soweit. Es ist einfach nicht damit getan, dass wenn man ein, zwei Neuzugänge hat und dann ist man gut, sondern man braucht auch eine entsprechende Vorbereitung, die wir nicht hatten. Und davor das Jahr hatten wir auch einen Spielerzugang und der dann sich auch wieder von uns verabschiedet hat. Also wir befinden uns, seitdem wir zum BVB gewechselt sind, noch in einem Umbruch. Dieser Umbruch, denke ich, wird letztendlich innerhalb von 3 bis 5 Jahren, seitdem wir beim BVB sind, sprich in den nächsten 2 bis 4 Jahren, hoffentlich abgeschlossen sein. Nichtsdestotrotz, wir haben noch einen jungen Spieler, der sich ganz gut macht, der sicherlich dieses Jahr auch Liga-Erfahrung sammeln wird, seine ersten Liga-Einsätze bekommen wird und auch noch eine relativ junge Spielerin, die sich auch gut macht und da sind wir guter Dinge.
Kann man sagen, dass die vergangene Saison so eine Pleiten-, Pech- und Pannensaison ist? Du hast eben gerade die ganzen Aspekte angesprochen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, dass Ted Altunbasch ja prinzipiell ein Offensivspieler ist, aber bei euch im System so ein bisschen untergegangen ist, weil er häufig oft in der Abwehrposition auf dem Feld stand und euch so ein bisschen die Qualität in der Offensive fehlte. Ich meine, 3 Tore in 6 regulären Spielen sprechen ja schon eine deutliche Sprache, oder?
Da bin ich bei dir. Natürlich hat uns der Ted in der Offensive gefehlt. Ein Jonas, sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler, der auch seit letztem Jahr nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht hat. Der konnte Ted noch nicht ersetzen letztes Jahr. Und ein Jörg, wie ich finde, auch ein wirklich guter Spieler, der aber auch mangelnde Praxis hatte, der sich wieder eingewöhnen musste. Wir haben aber dann auch den Ted in der Defensive gebraucht, um die Defensive zu stabilisieren. Und ja, diese Saison wird es, denke ich, anders sein. Da wird Ted durchaus etwas offensiver ausgerichtet sein. Und mit im Zusammenspiel dann auch mit Jonas und auch mit Jörg werden wir dieses Jahr, gehe ich davon aus, eine andere Rolle spielen. Wie das dann platzierungstechnisch aussehen wird, müssen wir abwarten, aber wir werden sicherlich noch ein Stück besser spielen.
Das heißt, für euch gibt es jetzt einen Systemwechsel auf dem Feld?
Na, das System werden wir nicht wechseln. Wir haben das gleiche System, wie wir es letztes Jahr hatten. Es ist im Grunde egal, welche Startformation man hat, ob man die Würfelformation hat, die Würfelform hat oder die Rauteform. Die kann man ja jeweils verschieben, wie man möchte. So, und wir haben letztes Jahr eher mit der Raute gespielt und an dieser möchten wir schon weitgehend festhalten, wo wir dann natürlich je nach Spielsituation diese auch immer wieder ein bisschen verschieben werden.
Hm. Du hattest eben gerade Neuzugänge erwähnt. Wer ist das? Wie kamt ihr auf die?
Nee, jetzt Neuzugänge haben wir jetzt diese Saison keinen, außer den Albert, der ist jetzt 15, der war schon
in Düsseldorf war er dabei, ne?
Bitte?
Ich sagte, in Düsseldorf war er auch schon dabei.
Einlagespiel mitgespielt, richtig, ja. Da war er dabei. Mhm. Und auch Amira, die haben ganz gute Fortschritte gemacht und mal schauen, wie sich das dann auch im Ligabetrieb dann, wie sie sich dann anstellen. Denn Ligabetrieb, das ist nochmal etwas anderes als ein Freundschaftsspiel. Die haben ja auch schon letztes Jahr in Prag mitgespielt und auch jetzt im März in Belgien, in Cholova, wo wir waren. Und da sah das gut aus, aber ja, Ligaspiele sind nochmal, hat nochmal einen anderen Reiz, auch eine andere Anspannung, da geht es um Punkte, da geht es, das sind dann Meisterschaftsspiele und da sind wir neugierig auf die beiden dann auch, das entsprechende Nervenkostüm.
Das heißt, ihr setzt so ein bisschen auf die Kontinuität, weil ihr habt ja prinzipiell ja keine Neuzugänge, die haben ja allesamt in Düsseldorf ja schon reinschnuppern dürfen.
Ja, also es kann natürlich, ich möchte nicht ausschließen, dass dass eventuell sich noch was tut im Laufe der Saison, aber Stand jetzt ist noch nichts fix und da werden wir auf diese, die wir haben, setzen.
Lass uns ein bisschen über eure Vorbereitungen sprechen. Ihr wart ja durchaus viel unterwegs, du hast es ja schon anklingen lassen, in Belgien. Was genau habt ihr gemacht und vor allen Dingen, wie fällt letztlich so kurz vor dem Saisonstart dein Fazit über die Saisonvorbereitung aus?
Ja, wir hatten hier in Dortmund Testspiele gegen St. Pauli am 23. März. Dann waren wir in Belgien eine Woche später, haben dort einen zweiten Platz belegt. Und wir wollten ja auch herausfinden, erstens, wie fit bin ich, wie sind bei mir die Mechanismen, sind die schon einigermaßen da, woran müssen wir dann mit noch arbeiten, aber auch dann die Konstellation, die jungen Spielerinnen und Spieler, wie passen die sich an und ja, das sieht erstmal ganz gut aus, es kann natürlich immer noch ein bisschen was verbessert werden. Aber da muss man geduldig sein und das nehmen, was jetzt im Moment ist und nicht davon träumen, was in 3 Jahren ist.
War das ein Wegweiser, dieses Testspiel gegen St. Pauli, was ihr ja letztlich, ich glaube, 3-0, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, verloren habt?
Ja, was heißt Wegweiser? Also wir haben gesehen, es gab 2 Spiele gegen St. Pauli und eins haben wir davon verloren, das andere haben wir 0-0 gespielt. Mhm. Und wir haben halt auch die jungen Spielerinnen und Spieler auch mit eingesetzt. Und wir haben aber auch da gesehen, zumindest im Testspiel, dass das mit den erfahrenen Spielern, dass wir da durchaus mit auf Augenhöhe sein können. Und ja, aber um St. Pauli wirklich herauszufordern, wir haben letztes Jahr in der Saison ja gegen St. Pauli auch kein schlechtes Spiel gemacht. Und haben dann durch zwei Situationen, unglückliche Situationen, wo wir nicht nah genug am Gegenspieler waren, ihn zum Schuss kommen lassen, und ich glaube, es waren sogar zwei der gleichen Situationen. Und im Gegenzug hatten wir auch Pech mit einem Aluminiumtreffer, und so, wenn man gegen St. Pauli 2-0 verliert in der Liga, ist ja auch nicht so ein schlechtes Ergebnis. Die spielen ja seit Jahren oben mit, letztendlich mit um den Titel. Und da spielerisch waren wir da zufrieden. Wir müssen nur schauen, dass wir ein bisschen effizienter werden, etwas effektiver in unserer Spielanlage werden.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Voi, dem Blindenfußball-Podcast. An meiner Seite Hasan Çalıkalp von Borussia Dortmund, Spieler und Teammanager.
Wir hatten gerade eben den namhaften Kader ja angesprochen. Welche Ziele habt ihr euch letztlich für die kommende Saison gesetzt? Seid ihr mehr oder seid ihr reifer als Platz 5?
Davon gehe ich aus. Also vom spielerischen Vermögen her sind wir so aufgestellt, dass wir besser sein müssten als Platz 5. Das ist auch unser Ziel. Platz 5 Richtung oben zu verlassen. Und was danach kommt, das muss man halt schauen. Wir können jetzt nicht schon von dem Titel träumen, wenn wir letztes Jahr Fünfter geworden sind. Aber wenn wir es schaffen, dann in das Spiel um Platz 3 zu kommen, dann ist das für uns erstmal ein Erfolg für dieses Jahr.
Dafür benötigt ihr aber auch einen wirklich ordentlichen Saisonstart. Und wenn man sich dieses Startprogramm mal anguckt, also ich glaube, es geht ja fast nicht schwer. Ihr habt St. Pauli und Marburg gleich zum Auftakt. Wie viele Punkte müssen denn da kommen, um dieses Träumchen von dem Spiel um Platz 3 vielleicht leben zu lassen?
Ja, jetzt muss ich jetzt mal umrechnen, es sind 10 Spiele. 30 Punkte zu vergeben. Ich denke, dass man auch mit 12 Punkten durchaus das erreichen kann, auf Platz 4 zu landen, um dann das Spiel um Platz 3 zu bestreiten. Aber wir dürfen jetzt nicht nur darauf gucken, wie viele Punkte wir holen. Das ist erstmal das Vorrangigste natürlich, dass wir auf unsere Punkte achten und auf unsere Spiele und dann nicht gleich an die ersten 3-4 Spiele, sondern dass wir erstmal an das erste Spiel rangehen und sagen, okay, da wollen wir uns so gut wie möglich schlagen und nach Möglichkeit punkten. Und je nachdem, was daraus geworden ist, müssen wir uns wieder neu auf das nächste Spiel einstellen und dann schauen, was wir dann holen können. Auf der anderen Seite müssen die anderen Mannschaften ja auch gegeneinander spielen, wie Schalke gegen Stuttgart oder Schalke, Stuttgart, Marburg und St. Pauli. Und naja, wer weiß, vielleicht ärgert auch ja die Spielgemeinschaft Köln-Berlin eines der Mannschaften, wie letztes Jahr wie es letztes Jahr Köln mit uns getan hat.
Ich wollte gerade sagen, da haben sie euch ja beim 0-0 einen Zähler abgeknöpft, wo ihr auch nicht gerade zufrieden wart über dieses Endergebnis. Passt natürlich in diese...
Das war eine einzige Täuschung, ein Tor von Berlin, so kurz vor Schluss.
So ist Blindenfußball, ne?
Wir hätten vorher das Spiel klar machen müssen. Ne? Wir hätten vorher den Satz zu machen müssen. Die Chancen waren da, aber haben wir halt nicht geschafft. Und da hat man auch gemerkt, dass es das erste Spiel und wir waren noch nicht eingestellt und ist so passiert.
Ich fand aber letztlich, dass es irgendwie so dieses Spiel bezeichnend und symptomatisch war für eure Saison, weil ich weiß gar nicht, wie viele Jonas und auch Ted vergeben haben. Ich glaube, zweimal Innenpfosten, und dann, ihr seid ja letztlich mit einem, in Anführungsstrichen, Auftaktsieg am grünen Tisch gestartet und hattet dann unter anderem ja in Hamburg dieses Spiel gegen Berlin und habt dadurch tatsächlich zwei Punkte verschenkt. Muss man ja, also von der Statistik jetzt her. Ja,
natürlich. Für uns war das natürlich äußerst bedauerlich, dass wir nicht das Auftaktspiel gegen Chemnitz hatten, weil das hätte wieder bedeutet, dass wir da gegen Chemnitz schon mal Spielpraxis gehabt hätten. Und dann gegen Berlin hätten vielleicht etwas anders spielen können. Und so nahm das Ganze seinen Lauf leider. Das war für uns, wie du es schon gesagt hast, keine glückliche Saison. Aber man muss dann auch respektieren, wenn andere Mannschaften vorher Testspiele hatten und sich einspielen konnten. Und und erschwerend kam für uns schon auch hinzu, wir hatten wir hatten ja, wenn ich mich nicht täusche, die meisten Frühspiele letztes Jahr. Und klar kann man, also da denke ich, wenn wir sagen, wenn wir das Spiel auch nachmittags mehr gehabt hätten, wäre es auch vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Das ist, ja. Ich persönlich spiele nicht so gerne morgens um 9 oder 10, sondern lieber 12 oder 1 Uhr. Das ist halt mein persönliches Empfinden. Und aber geht wahrscheinlich anderen auch so.
Tatsächlich sehe ich gerade, ihr habt viermal um 10 Uhr gleich gespielt und ich glaube zweimal um 15 Uhr oder einmal um 15 Uhr, einmal um 16 Uhr. Vielleicht kann man das ja mal bei der nächsten Spieltagsplanung berücksichtigen, aber bedenke auch, da sind ja auch andere Mannschaften, die eine lange Anfahrt haben.
Alles gut, das war keine Beschwerde.
Habe ich auch nicht als Beschwerde aufgenommen. Ich habe es nur tatsächlich gerade, deine These habe ich mal kurz gestützt. Du hattest Schalke gerade angesprochen, als einer eurer Rivalen, nicht nur lokal, sondern auch sportlich. Merkt man das auch im Blindenfußball, dass da so eine gewisse sportliches Derby ist?
Also ich habe durchaus persönlich zu ein, zwei Spielern von Schalke recht gutes persönliches Verhältnis und habe auch ein paar Freunde, die auch durchaus Schalke-Fans sind, mit denen ich mich hervorragend verstehe. Aber auf dem Feld, da ist es schon so, dass das Derby sich auch in Blindenfußball überträgt und das kriegt man ja auch mit, von wenn man das von außen beobachtet, wie die Schalker Spieler sich reinhängen, wie unsere Spieler sich reinhängen und oder wenn es dann auch in bestimmten Spielsituationen, dass da die Emotionen dann auch nochmal ein Stück anders sind. Und auch nach dem Spiel, wie die entsprechenden Mannschaften die dann auch entsprechend feiern das oder sich freuen, finde ich schon, dass dann keiner Unterschied ist als zu den anderen Spielen.
In dieser Saison wird es ja mit Hin- und Rückspiel gespielt. Das Rückspiel auf eurem Platz in Dortmund-Kirchderne, ist das nochmal ein zusätzlicher Anreiz, dass die Begegnung im Ruhrpott ausgetragen wird? Also egal jetzt, ob in Gelsenkirchen auf dem Platz des VfB Gelsenkirchen oder eben bei euch in Kirchderne, dass man einfach nochmal die Leute vor die Tür lockt, dass man eine tolle Kulisse vor allem hat?
Ja, also für uns gilt das auf jeden Fall. Wir haben ja die ganzen Jahre gesehen, wenn das Derby war, dass bei uns der Platz schon wirklich gut besucht war. Letztes Jahr, trotz der heißen Witterung, dass dann immer noch relativ viele Zuschauer dann da waren, das ist natürlich dem Derby geschuldet. Da freuen sich die Leute auch, ist ein Bekanntenkreis, Freundeskreis, die dann auch gerne auch zu diesem Derby kommen und die setzen uns dann schon auch unter Druck. Ne? Jetzt muss aber ein Sieg her, also Derby-Sieger, wollen wir singen oder sowas. Klar, das kommt schon, da wird Stimmungsmache im Vorfeld betrieben.
Das letzte Derby ist ja tatsächlich 0-0 ausgegangen. Jetzt erhofft euch natürlich einen Sieg. Jetzt wollt ihr natürlich es den Profis nachmachen, die ja das Hinspiel in der ersten Bundesliga gewannen. Oder reicht euch auch ein Punkt?
Na, also wenn wir in das Spiel gehen, dann wollen wir erstmal 3 Punkte holen. Im Vorfeld zu sagen, dass uns ein Punkt reicht, so sind wir nicht aufgestellt. Wir wollen, wenn wir in ein Spiel reingehen, erstmal gewinnen. Und gegen Schalke natürlich erst recht, weil wir dann auch durchaus einen Grund, einen besonderen Grund haben zur Freude. Das ist auch zum Teil ein bisschen wie Sacken gegenseitig mit den Spielern, mit denen wir dann auch durchaus auch außerhalb des Feldes zu tun haben. Das ist da schon ein anderer Anreiz. Und da wollen wir gewinnen. Genauso gehe ich davon aus, dass die Schalker gewinnen wollen. Aber das werden wir hoffentlich nicht tun.
Wir haben gerade so über euren Heimspieltag gesprochen. Eine besondere Wertschätzung gab es ja letztes Jahr, als Reinhard Raubal vorbeischaute, der nicht nur BVB-Präsident ist, sondern jetzt seit neuestem auch nach dem Rücktritt von Rainer Grindel das Amt kommissarisch mit Dr. Rainer Koch begleitet, also die des DFB-Präsidenten und DFL-Präsident ist. Ist sein Besuch wieder geplant? Oder gibt es dann vielleicht auch mal so einen Anreiz, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler aus dem Profiteam vorbeischaut? Ich meine, es gab ja schon die eine oder andere Videosequenz letztlich, wo ich glaube Marco Reus und Marcel Schmelz unter anderem trainiert haben im Blindenfußball.
Ja, da sind wir noch in der Planung. Also ich kann schon mal sagen, dass der Dr. Rauber jetzt am kommenden Dienstag die Begrüßungsrede zwischen Deutschland und Europameister Russland halten wird, bei uns auf dem Platz um 18.15 Uhr. Dann ist angedacht, dass zum Derby am 21. Juli auch Aki Watzke und Dr. Steden, Thomas Tress und die Geschäftsführung auch vorbeischauen möchte. Ich habe die zufällig mal bei einem Theater getroffen, die saßen am Nebentisch und da kamen wir ins Gespräch und in der Pause und dann haben sie gesagt, dass sie das Spiel sich angucken möchten.
Also ich weiß ja nicht, wo du dich alles rumtreibst im Theater, aber so entstehen natürlich auch irgendwelche Zusagen für Veranstaltungen beim Blindenfußball.
Ja, also bisher habe ich die Erfahrung gemacht, wenn jemand vom BVB eine Zusage gemacht hat, dann haben sie die auch eingehalten, wie letztes Jahr Dr. Raubal. Ich saß auch gestern noch mit Dr. Raubal an einem Tisch, wegen der Vorbereitung auf die Länderspiele. Bei Dr. Raubal merkt man schon auch, dass wir und unser Sport immer am Herzen liegt. Und wenn ich mich dann mal an den Herrn wende, dann in der Regel, also bisher habe ich noch nicht anders erlebt, immer mit Aki Watzke hatte ich bisher noch nicht so den Kontakt gehabt. Das kam jetzt eben durch das letztliche Treffen. Und gestern bin ich ihm auch zufällig über den Weg gelaufen und auch wieder ein paar Worte gewechselt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der auch unser Spiel sich angucken wird.
Du hast angesprochen, dass Reinhard Raubal euch zu jeder Zeit zur Verfügung steht als helfende Hand. Wie macht sich das bemerkbar?
Das macht sich insofern bemerkbar. Entweder stellt er eben Kontakt her, der uns wiederum weiterhilft, oder wenn wir mal wie jetzt bei den Ländern spielen, dass wir da mal ein Budget brauchen, dass er dann ohne zu zögern zusagt und oder er steht auch durchaus mal mit Rat auch und so weiter.
Ist natürlich letztendlich eine schöne Sache, wenn man ich sag mal, an einen Profiverein gebunden ist, so wie ihr, so wie Schalke, Viktoria Berlin kann man ja auch noch dazu ziehen, St. Pauli, und dann auch von der Geschäftsführung so ein Feedback bekommt letztlich und vor allen Dingen auch vom BVB-Präsidenten, der auch letztlich zur Führungsetage dazugehört.
Ja, die sind nicht nur zu uns so, sondern auch, ich weiß, dass ein Ati Watzke, sofern sein Zeitfenster es zulässt, durchaus auch mal unsere Damenhandballerinnen besucht, deren Spiel sich anschaut. Also da ist schon auch, obwohl die ja ohne Ende zu tun haben, dass sie sich schon auch für die Basis interessieren.
Ist natürlich vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, ne, wenn man auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal so, mit, egal ob Frauen, Männer, im Verein steht, mit den Mitgliedern, mit den Sportlern, mit den Aktiven.
Ja, das ist schon toll. Also ich erlebe das ja auch bei den Mitgliederversammlungen, wie wir dann applaudiert wurden und bejubelt wurden, als wir dann wenn wir das 2017 dann den Derby-Sieg mitgebracht hatten. das war schon, wenn dann 1200 Leute dann als Mitglieder dann auf einmal eins abfeiern, das ist schon ein geiles Gefühl, muss man sagen. Und dann lassen sich auch solche Menschen wie Aki Watzke und Dr. Rauber dann auch nicht, dann halten die auch nicht zurück.
Vor allen Dingen muss man bei Aki Watzke jetzt auch nicht unbedingt die Angst haben, dass er eine Aussage auf den Blindenfußball zutrifft, denn der hat ja letztlich gesagt, dass er nicht möchte, dass Schalke absteigt. Das kann ja beim Blindenfußball nun mal nicht passieren, ne? Es gibt ja keine zweite Blindenfußball-Bundesliga. Noch nicht jedenfalls.
Ja, also ich weiß nicht, wie es deutschlandweit gesehen wird, aber es ist ja schon so, dass so ein Derby eine eigene Dramatik hat und auch enorme Emotionen hochkochen lassen. Und allein von daher, oder man freut sich zweimal im Jahr auf dieses Highlight, auf das Derby. Und wenn das dann wegfallen würde, bin ich der Meinung, würde der Bundesliga auch etwas wegfallen. Also man hat ja, egal wie manche Ultras oder Extrem-Ultras da zwischendurch sich verhalten, aber ich glaube, dass auf beiden Seiten, das ist eine Menge vernünftiger Fans gibt, die dann schon die Rivalität als sportliche Sache dann auch ansehen und das sportlich austragen möchten. Es gab ja auch im Profifußball, auch in der Geschichte, dass sich die Vereine gegenseitig auch geholfen haben, wenn da mal Hilfe benötigt wurde.
Ich wollte sagen, dieser Hass ist ja erst, was heißt Hass, aber die sportliche Rivalität ist ja erst in den vergangenen Jahrzehnten letztlich entstanden. Aber ich kann nicht ja aufmuntern, diese Auswärtssperre, die Dortmunder Fanszene hat, ist tatsächlich nach Ablauf dieser Saison aufgehoben. Das heißt also, der BVB darf ruhig wieder Fans in die Weltkriegsarena schicken.
Ja, das ist aber wunderbar.
Ja, ich finde es super. Aber wie du schon sagtest, ein Derby ohne, also Dortmund ist ja noch letztlich dabei, bei Schalke kristallisiert sich das letztlich ja in den kommenden Wochen heraus.
Ah, die werden die Liga erhalten.
Ich glaube auch.
Das sind 6 Punkte plus 3 Differenz, das sind 7 Punkte, 12 Punkte sind zu vergeben. Also wenn ich halt einen Punkt hole, dann müsste Stuttgart schon mal 3 Siege einfahren und das werden sie nicht schaffen. Das bin ich fest überzeugt.
Aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen letztlich, ne?
Ja, durchaus.
Also
aber
ich sag mal so.
Nicht überall gibt's Pferde.
Sicher sollte man sich nicht sein, aber. Ja. Das Momentum ist auch aus meiner Sicht momentan trotz der, ja, ich will sagen, desolaten Form, aber es trifft die Nagel schon fast auf den Kopf, schon noch für Schalke.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Lass uns zurück zum Blindenfußball kommen, wo es ja zwar auch ein Derby gibt, aber der Modus, der wurde ja in dieser Saison verändert. Erstmals in meinem Erachtens gibt es Hin- und Rückrunde bei 6 Mannschaften. Das haben die Ligaträger entschieden. Der Chemnitzer FC hat ja seine Mannschaft vorerst zurückgezogen. Dafür ist ja Viktoria Berlin jetzt diesmal erstmalig als Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln dabei. Wie bewertest du jetzt letztlich die Reform?
Also ich finde die Reform erstmal richtig gut. Klar, Mannschaften, die mit einer dünnen Mannschaftsdecke da stehen, für die wird es hart, 3 Spiele an einem Wochenende zu spielen auf hohem Niveau. Das wird sicherlich nicht einfach werden, aber ich durchaus, es war auch der Wunsch im Vorfeld der Mannschaften, dass sie sich eine Hin- und Rückrunde wünschen. Und zum Glück wurde dem auch nachgekommen. Schöner wäre es natürlich, wenn man das ein bisschen entfernen könnte, ob es durch einen weiteren Spieltag ist, dass man dann letztendlich einen Spieltag, dass man an einem Spieltag 2 Spiele austrägt und keine 3. Das wäre sicherlich noch optimierungsfähig, aber ansonsten, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige.
Du hast es gerade angesprochen, es gibt ja unter anderem, ihr seid ja davon betroffen, letztlich 3 Spiele an einem Wochenende zu machen, unter anderem in Stuttgart, da geht es um 9 los gegen Marburg, dann um 15 Uhr gegen Viktoria Berlin PSV Köln und dann am Sonntag um 13 Uhr gegen den MTV Stuttgart. Wie kräftezehrend ist letztlich dann dieser 2-Tage-Rhythmus, aber dafür 3 Spiele?
Ja, grundsätzlich ist das schon herausfordernd. Jetzt muss man auch noch berücksichtigen, wie das Wetter dann entsprechend sein wird. Werden wir es da 30, 32, 35 Grad haben oder eher 18 bis 20 Grad? Beim Letzteren wird es sicherlich etwas leichter sein, aber nichtsdestotrotz, das sind schon 2 Hammermannschaften an einem Wochenende. Ich bin ja schon sehr zufrieden, dass nicht noch an diesem Wochenende sich gegen eine Mannschaft wie St. Pauli spielen müssen oder gar oder auch Schalke, weil wenn du 2 solche starken Gegner hast, muss dann noch ein Derby spielen, beispielsweise als Drittes. Das ist dann sicherlich nicht ganz so einfach. Aber so, ja, werden wir uns überraschen lassen. Das ist ja jetzt auch relativ neu für unsere Spieler und für andere auch, für andere Mannschaften auch. Und mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Und dann wird man nach der Saison ein Resümee ziehen. Und sicherlich dann gegebenenfalls irgendwelche Verbesserungs- oder Änderungswünsche dann äußern. Ob dem dann entsprechend nachgekommen werden kann, werden wir dann sehen.
Du hast es gerade angesprochen, also 9 Uhr Schalke gegen Dortmund, ein Derby zum Frühstück ist doch auch was Tolles. Also finde ich super.
Ja, das bedeutet nur, dass man schon um 5:30 aufstehen muss spätestens. Weil es gibt ja auch eine biologische Uhr. Wenn man die bestmögliche Leistung bringen will, muss man mindestens 4 bis 5 Stunden vorher aufgestanden sein. Und das wird dann auch eine für den einen oder anderen eine kleine Herausforderung sein.
Dann weiß ich, was du am Spieltag in Dortmund am 22. Juni machst, wenn das Spiel um 9 Uhr gegen Schalke ist. Du stehst dann um 4 Uhr auf.
Also am 22. in Hamburg.
Nee, Marburg
ja,
ist das.
Ja, also.
Marburg ist das.
Marburg, ja, Entschuldigung, Marburg, ja. 4 Uhr ist uns was heftig, aber es wird schon zwischen 5 und 6 Uhr sein, ja.
Dann wäre es als Spielbetreiber noch ein Ticken angenehmer. Noch.
Ja, ja. 4 Uhr ist schon sehr, sehr extrem. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so sein muss. Ich denke, bei diesem Spiel, da sind die beiden Mannschaften relativ zügig auf Zack.
Das ist vor allen Dingen für uns als Spielbeschreiber, aber natürlich auch für die Zuschauer letztendlich vor Ort, egal ob in Stolberg, in Marburg, in Dortmund, Stuttgart oder auch am Finalspieltag in Saarbrücken natürlich zugutekommen. Und vor allen Dingen auch schön, dass ihr dann keine Anlaufschwierigkeiten braucht.
Ja, ich hoffe. Wir haben ja vor, mal schauen. Ich hoffe, dass wir das am 11. Mai die St. Paulianer vielleicht ein bisschen ärgern können. Anschließend dann zu dem Heimspiel der Profis Dortmund gegen Düsseldorf dann fahren können.
Hm. Lass uns nochmal kurz über den Modus sprechen. Wäre es so dein Traum, mal wieder so zurückzukehren auf 8 Mannschaften, vielleicht mit einer Rückkehr von Chemnitz oder dass Köln und Berlin vielleicht auch eine eigenständige Mannschaft melden?
Ja, also ich würde mich darüber sehr freuen. Je mehr Mannschaften es gibt, umso attraktiver wird es die Liga machen. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Zuschauer oder auch fürs Marketing, für Blindenfußball selber. Es wird den Blindenfußball auf jeden Fall wieder aufwerten. Also wenn es nach mir ginge, könnten wir gerne auch 15, 20 Mannschaften sagen. Klar müsste man sich dann einen anderen Modus überlegen. Also man wird das dann nicht so mit zweiten in der Doppelrunde schaffen. Da müsste man dann auch eventuell wieder neu über zwei Ligen nachdenken und so weiter. Aber das ist ja leider Zukunftsmusik. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es noch mehr Mannschaften gäbe. Ja.
Das kann ich als Spielbeschreiber für meine eigene Person nur letztlich unterschreiben. Ich finde es eine tolle Sportart und je mehr Mannschaften daran teilnehmen letztlich, desto schöner ist es für euch, vielleicht auch für die Zuschauer. Aber der Blindenfußball ist ja nun mal noch eine junge Sportart, das muss man auch letztlich noch anerkennen. Es bleibt abzuwarten, wie er sich in der Hinsicht dann entwickelt. Ja, das war's auch schon mit dem Saisoncheck vom BVB. Ich bedanke mich bei dir, Hassan.
Gerne.
Ich bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken. Und wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei. Am 11. Mai auf dem Kaiserplatz in Stolberg im Rheinland ab, ich glaube, 10 Uhr. Am 22. und 23. Juni in Marburg am Zentrum für Hochschulsport. Am 20. und 21. Juli in der Derner Straße Heimspieltag für Borussia Dortmund in Dortmund. Am 10. und 11. August am Kreerwald 190a in Stuttgart. Das ist dann der Heimspieltag des MTV. Und last but not least der Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August auf dem Tbilisier Platz. Hassan, freust du dich schon ein bisschen auf diesen Finalspieltag in Saarbrücken? Mal Neuland in Saarbrücken?
Ja, ich bin neugierig. Also ich wünsche mir, dass dort auch viele Zuschauer sich diese Sportart angucken. Und möglicherweise gibt das ja dann für Saarbrücken ja eine Initialzündung. Man weiß es nie. Es sind ja immer wieder Versuche, in neutralen, blindenfußballneutralen Städten Spieltage auszurichten. Und vielleicht klappt es ja mal, dass dann tatsächlich meine Sicht daraus auch meine Mannschaft irgendwann im Laufe der Zeit ergibt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert.
Tatsächlich, wenn ich mir mal so die Mannschaften angucke, also 3, wenn man jetzt noch Köln mit dazu zählt, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Berlin ist selbsterklärend, St. Pauli Hamburg, Marburg ist Hessen, Stuttgart Baden-Württemberg. Also so eins in dem Bereich. Wäre natürlich schon nett. Ich meine, vielleicht gibt es ja eine vom Saarbrücken aus selber. Die haben ja auch einen wunderbaren Verein, der in der Regionalliga letztlich spielt. Mal sehen. Also mal sehen, was die Zeit bringt letztlich, ne?
Ja.
Der erste FC Saarbrücken, sehe ich gerade. So, haben wir es gerade schon erklärt.
Die waren auch mal Erstligist.
Tatsächlich, ja.
Aber lange her.
Traditionsverein. Abschließend noch zu sagen, für jeden Zuhörer, die Spiele werden natürlich auch wieder übertragen. Nicht mehr auf Mein Sport Radio, das ist jetzt umgesattelt worden auf Mein Sport Podcast. Dieser wunderschöne Player wird jetzt auch auf der Seite blindenfußball.net direkt eingebunden und abrufbar. Also sowohl für Sehenden als auch Blinden und Sehbeeinträchtigten eine wunderbare Lösung, uns zu hören, die Spiele zu verfolgen und live mitzufiebern. Das war's auch schon wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.